diese Hürden zu bewältigen, diese Steine, die mir im Weg gelegt worden sind, ja, jeden Stein, den ich da bewältige, ist für mich eine absolute Glückssträhne. Mhm. Und ich glaube, die Gleichberechtigung ist so ein Thema, das sich sicherlich nicht in den nächsten, sage ich jetzt mal, 100 Jahren wirklich auf Gleichstand bringen wird, sondern wir sind diejenigen, die daran arbeiten, dass unseren Kindern oder wenn wir mal eine Tochter bekommen sollten, vielleicht einfacher hat und das weitergeben können.
Mhm. Armut, Gerechtigkeit, Demokratie. Welche Meinungen und Diskussionen begegnen uns dazu täglich im digitalen Raum, in sozialen Medien oder in Online-Foren? Und wie sieht eigentlich die Realität aus? Die Volkshilfe hört als soziale Organisation genauer zu. Und Volkshilfedirektor Erich Fenninger trifft dafür Menschen zum Gespräch, die gesellschaftliche Debatten mitprägen. Fakten checken, mit Vorurteilen aufräumen und die Politik fordern. Das ist Fenninger trifft. Diesmal zum Thema neue Familienbilder als Feindbilder, Virginia Ernst. Musikerin, ehemalige Profisportlerin, Podcasterin und TikTok-Comedian, die sich auf ihren Kanälen unter anderem engagiert für queere Themen, Gleichstellung und die Akzeptanz neuer Familienbilder einsetzt.
Ja, willkommen bei Fenninger trifft. Ich freue mich sehr. Virginia Ernst ist heute gekommen auf das Gespräch. Wir haben uns ja schon einmal kennengelernt bei der Nacht gegen Armut, wo du damals pro bono für uns aufgetreten bist. Und wahrscheinlich muss man dich ja nicht vorstellen, weil du bist sehr bekannt in Österreich und darüber hinaus. Einerseits durch Sing- und Songwriterin. Wir lieben deine Musik und deine Texte. Du bist ja auch Digital Creatorin, glaube ich, bezeichnest du dich auch, ja. Genau, und bist extrem aktiv. Was mich natürlich besonders beeindruckt, da ist das VR, das du machst, also wo du versuchst, Frauen zu stärken, zu ermächtigen und gerade auch um den 8. März ihnen eine Bühne zu geben und auch das ganze Jahr dich zu präsentieren und auch aus seinem persönlichen, sehr privaten auch Content heraus, wo du Partei ergreifst, also für Frauen sie stärken willst und da uns teilhaben lässt. Ja, danke für die Zeit.
Danke für die Einladung.
Ja, okay.
Wird sicher ein cooles Gespräch.
Ja, ich hoffe. Wir haben uns vorbereitet und würden ganz gern, was natürlich naheliegend ist, ein bisschen über Gleichberechtigung zu sprechen oder Nicht-Gleichberechtigung. Ungleiche Behandlung. Das zweite wäre irgendwie so das Thema Rollenbilder oder Rollenzuschreibungen, weil das ist schon ein Thema, das dich enorm beschäftigt und wo ich spannend finde. Und das wäre die Überleitung ein bisschen zum dritten vielleicht Thema, werden wir sehen, ob wir das schaffen, ist der Humor. Auch als Stärke, also in Zeiten des Krieges ist Waffe vielleicht der falsche Begriff, aber schon auch mit dem Humor sich selbst zu stärken, aber auch stark zu sein und Dinge auch wegzuweisen, wenn sie auch vielleicht unerträglich sind oder gemein sind. Also das wären so ein bisschen so die Struktur, die ich mir überlegt habe. Okay, ja, na fein, dann versuchen wir es mit dem Plan und mit dem Thema Gleichberechtigung, wenn man mit den Staaten, wenn ich die einladen darf, die zurückzuerinnern, weil ja das, was ich noch ausgelassen habe in der Beschreibung, ist Sportlerin. Ne? Du warst in jungen Jahren Sportlerin und nicht nur Sportlerin, sondern in einem Metier, das man eigentlich eher oftmals männlich konnotiert ist. Also und auch die Übertragungen sind meistens von Männern, sondern die Eishockey spielen.
Genau.
Und du bist als Frau gestartet und bist sogar Weltmeisterin geworden.
Ja.
Das finde ich unpackbar.
Weißt du leider keiner.
Genau, ja. Aber ich finde das schon fantastisch und da würde mich interessieren, weil wir uns ja auch in den verschiedenen Segmenten mit Gleichberechtigung und Diskriminierung auseinandersetzen. Wie würdest du diese Zeit sehen, auch im Kontext des Erfolgs zu auch Diskriminierungen oder nicht eben im Sportbereich?
Wenn ich mich zurückversetze in die Zeit, wo ich begonnen habe im Eishockey spielen, war das für mich damals ein Privileg, spielen zu dürfen.
Okay.
Also diese Geschichte erzähle ich immer gern, weil vor dem Eishockey hatte ich eine Leidenschaft zu Baseball. Da war ich 4 oder 5 und ich habe mir ja alle Filme, Sportlerfilme angeschaut. Ich kriege heute noch bei Sportfilmen Gänsehaut, weil das einfach dieser Team Spirit, die Leute, dieser Zusammenhalt, das hat mir einfach schon als Kind wahnsinnig gut getan. Ich war ein sehr aktives Kind. Heute würde man das ADHS bezeichnen. Ja. Ich bin halt kein Freund von Schubladendenken, aber ich war halt so. Ich war sehr aktiv und meine Eltern wussten halt nicht, was sie mit mir tun sollen. Und somit habe ich eine Leidenschaft zu Sport entwickelt. Und dann haben mich meine Eltern, weil ich immer vom Baseball geredet habe, haben mich meine Eltern zu einer Baseballmannschaft, ich habe keine Ahnung, wo das war. Ich kann mich nur an Grün erinnern mit einer Riesenfläche und wir sind dort mitten am Trainingsfeld hin. Und mein Vater und meine Mutter hatten mich an der Hand und die haben gesagt zum Trainer, meine Tochter würde gern Baseball spielen. Mhm. Und der hat beinahe gesagt, wir haben keine Mädchenmannschaft, die kann da nicht spielen. Ja? Mhm. Und somit bin ich wieder nach Hause gefahren.
Echt? Ja. Also gar nicht zum
aber
Einsatz
ohne Betrachtung.
Gekommen.
Ich habe nur gedacht, das ist unfair. Mhm. Ja, das ist unfair, nur weil ich ein Mädchen bin. Aber weiter habe ich auch nicht gedacht. Niemand in der Zeit. Das war ganz normal. Dann habe ich Mighty Ducks gesehen. Mit drei sogar schon. Und irgendwann mit neun lag unter dem Christbaum vom Christkind ein Eishockeyschläger und ein Helm und Eislaufschuhe. Und dann habe ich wirklich angefangen, Eishockey zu spielen. Und ich war so dankbar, dass die Frauen oder besser gesagt Mädchen in die Mannschaft lassen. Also es war ein Privileg, weil wir waren zu dritt vielleicht. Ja, also drei Mädels, die ich nach wie vor kenne. Ja, ja. Und nach wie vor, eine spielt nach wie vor auch bei den Männern und so.
Das war in einem Verein, oder?
Das war beim WFV damals. Also wir haben beim Heumarkt gewonnen. Hinten, ja. Und dort hatten wir halt, ich habe so eine Leidenschaft zu diesem Sport entwickelt, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, bringt mir der Sport finanziell irgendwann einmal was, ja. Mir war das eigentlich ziemlich egal, muss
ist
ich sagen.
Ist auch nicht der Antrieb, ne? Das
ja, es war, wirklich die Motivation, diese Leidenschaft zu diesem Sport. Es ist ein so schöner Sport gewesen, ja, oder ist es nach wie vor und ich wollte einfach nur spielen. Und ich bin halt dann älter geworden, dann bin ich mit 17 nach Schweden, dann war ich national, meine erste Weltmeisterschaft habe ich in Nordkorea absolviert, mit 16 die jüngste Spielerin Nordkorea. Ja. Meine Mutter ist 1000 Tode gestorben. Und mit 17 habe ich dann gesagt, ich gehe nach Schweden. Ja. Und dort habe ich dann ein bisschen ein Taschengeld gekriegt. Ja. Und dann habe ich halt gemerkt, weil wir waren dann auf einem Trainingslager mit dem Nationalteam, mit dem österreichischen Nationalteam damals. Und wir haben uns so gefreut, dass wir einen Trainingsanzug bekommen haben. Der hat Lichea geheißen und den hatten wir 2 Wochen an. Ja, 2 ganze Wochen. Ja. Und wir haben gefeiert, das kannst du dir nicht vorstellen, aber wir waren so froh, dass wir was hatten, dass was Finanzielles da war, dass wir gleich ausschauen. Und wir haben aber nicht darüber nachgedacht, dass wir jetzt Geld damit verdienen, weil die Leidenschaft einfach so da war. In Schweden dann waren wir halt dann mit 21 würde ich sagen, da war ich dann schon im dritten Verein und war wirklich alleine und hatte so ein bisschen meine Depri-Phase, wo ich dann auch in die Musik gerutscht bin, wo ich angefangen habe, Songs zu schreiben, mir via YouTube Gitarre beizubringen. Und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, was mache ich mit 30? Ja, ich hatte viele Freunde, ja, ein sehr guter Freund von mir ist sogar von Finnland, der war damals 18, ja, ist er mich besuchen gekommen mit dem Auto zu mir nach Stockholm, ja. Und er hat mir erzählt, ja, und so viel Geld hat er gekriegt und das hat er gekriegt. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist irgendwie unfair. Ich spiele höchste Liga, ich spiele Nationalteam, ich bin U18 Nationalteam, ich habe Goldmedaille, wir sind jetzt aufgestiegen in die Riksserie im Damenteam in Schweden. Wo ist mein Geld? Wo sind meine Provisionen? Ja? Ich war dankbar, dass mir überhaupt der Schläger finanziert worden ist oder so, oder Eislaufschuhe. Und dann habe ich drüber nachgedacht, was will ich eigentlich machen im Leben? Ich kann ja nicht im Eishockey spielen. Ich habe drüber nachgedacht, mit 30 bin ich dann Trainerin, will ich das sein? Will ich mein Leben lang Kinder trainieren, was natürlich unheimlich Spaß macht. Ja. Aber das war nicht mein Wunsch. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das Gleichgewicht hier herrscht nicht so, wie man sich das vorstellt. Weil ich habe echt gedacht, ich mache den Sprung nach Amerika und verdiene dort die Kohle. Aber dort ist es ja auch noch nicht dort, wo es sein sollte. Und dann habe ich Heimweh gekriegt und war so ein bisschen in dieser Depri-Phase. Da habe ich dann wirklich 1,5 Jahre überlegt, was mache ich mit meinem Leben. Und dann habe ich gedacht, ich gehe in die Musik und mache dort meine Millionen. Ja, da musst du auch lachen. Gell? Ist leider nicht so gekommen, weil auch wenn man glaubt, vor allem als Musikerin, ich sage jetzt bewusst Musikerin, einen Bekanntheitsgrad zu haben, Hits zu haben, ist nicht der Status, dass du jetzt Kohle hast am Konto. Ja. Yeah. Also ich habe in dieser Zeit, wo ich sehr mit meinen Songs draußen war und Nummer 1 Hits hatte und was weiß ich, habe ich Spendenanfragen bekommen und ich habe mir gedacht, Leute, ihr müsst mich spenden, ich habe selber nichts am Konto. Ja. Weil einfach die Gagen vor allem bei Frauen nicht so weit sind wie bei Männern. Ja. Und auch wenn man die Plakate ansieht, ja, die ganzen Headliner stehen ganz oben bis zu 5 Stück und ganz unten steht halt dann die Quotenfrau. Ja. Und da habe ich auch gemerkt, das ist irgendwie eine unfaire Geschichte. Ja. Und ich habe halt dann irgendwann mal gesagt, wenn ich hier was verändern kann in Bezug auf die Gleichberechtigung, also jetzt habe ich wirklich weit ausgeholt, aber wenn ich hier was verändern kann, dann werde ich das auch tun, weil ich bin kein Mensch, der im Mund gefallen ist. Ich sage auch einem Bundespräsidenten, was hier abgeht. Ja. Und das ist mir einfach enorm wichtig, weil ich einfach von etwas komme und durchgemacht habe aus Leidenschaft. Und eigentlich ist es so, wenn du ein Hobby hast, mach es zum Beruf, wenn du es hast. Aber mir sind so viele Sachen genommen worden, weil du es einfach finanziell nicht stemmen konntest. Und jetzt habe ich eine Sache gefunden, die wirklich vom Hobby zum Beruf geworden ist. Und das ist eben auch das Social Media. Ja. Jetzt habe ich meinen ganzen Werdegang eigentlich erzählt. Ich weiß nicht, wie vom Tag jetzt am offen sind.
Nein, ich finde es toll, weil ich weiß nicht, ich versuche es irgendwie eigentlich aus meiner Sicht so zu reflektieren. Also wir Menschen kommen auf die Welt, entdecken uns und entdecken Vorlieben, oder? Und dann entwickeln wir uns und kreieren Leidenschaften und Interessen und merken eigentlich erst sinnlich, in welcher Position wir uns befinden und wie du am eigenen Leib als Frau diese Benachteiligung schon zunächst im Sport, in der Differenz zu den Männern identifizierst, oder? Und auch die Frage, ob du als Frau in dem Bereich ja ausreichend dein Leben begründen kannst und dann auch der Wechsel zur Musik, und du hast ja ähnliche Erfahrung dann gemacht.
Ja, also die Erfahrungen blieben gleich. Ich habe jetzt letztens auch erfahren, was wirklich Künstler, weil wenn du dir jetzt beinhart gesprochen, ja, wenn du dir die Austro-Szene ansiehst, ja, die Austro-Charts auf Ö3, das sind 9 Männer, 8 Männer in diesen Charts, und vielleicht befindet sich eine Frau oder 2 Frauen darinnen, und das Österreicherinnen. Und das war halt leider Gottes immer schon so der Fall. Es wird uns dann immer vorgeworfen, wir Frauen können ja nicht als Teamplayer agieren, ja, weil wir ja so zickig sind und wir nehmen uns ja gegenseitig was weg. Wir mussten immer kämpfen über unser eigenes Leiberl. Und das ist das Problem. Ich komme aus dem Sport und hab geschworen, ich werde das nicht machen. Wenn ich die Möglichkeit habe, andere Mädels da mitzuziehen, dann werde ich das auch tun. Ich werde nicht versuchen, mein eigenes Leiberl zu retten. Natürlich ist das mein Anliegen, aber ich bin jetzt nicht ein Freiläufer und gehe nur geradeaus und schaue auf gar nichts, was neben mir passiert, sondern ich versuche wirklich, die Mädels da auch mitzunehmen und an einem Strang zu ziehen. Ja, aber die Frauen haben es prinzipiell, was das angeht, weil uns ja vorgeworfen wird, wir sind ja zickiger und würden wir uns nicht so anzicken, dann würden wir ja viel mehr gemeinsam erreichen, ist halt meiner Meinung nach der Grund, weil wir immer auf unser eigenes Leiberl schauen mussten, weil wir immer kämpfen mussten um die Dinge. Wir hatten nie die Möglichkeit, dass wir, sagen wir mal Hausnummerbeispiel, die Charts, dass dort 8 Frauen drinnen sind und 2 Männer. Wir hatten nie die Möglichkeit, dass wir gemeinsam dort in die Charts drinnen sind, sondern jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, dass sie selber dort sich hinplatziert. Mit viel Mühe und Not und weiß nicht, wie viele Singles, wie viele Jahre schon davor. Ja? Und dann gibt es die Männer, jetzt sind auf der Musik bezogen, die hauen halt raus. Es ist wurscht, sie werden gespielt, sie werden angenommen, die können jegliche Gage verlangen. Ja? Und bei Frauen heißt es dann, ich habe jetzt ein Budget von 2000 Euro, mehr habe ich nicht. Aber dann gibt's halt andere Künstler, die für eine halbe Stunde 45.000 Euro verlangen. Also das Ungleichgewicht ist das sehr, wie man sehen kann.
Ja, ich meine, die Zickigkeit ist ja eine Zuschreibung, die ja schon ewig vorhanden ist, nicht? Weil Männer streiten ja um Führungspositionen auch. Also es gibt ja nicht nur Männerbünde, wo sie sich vernetzen, um erfolgreiche Karrieren zu begründen und sie zu vernetzen, sondern sie stehen ja in Konkurrenz, und ich denke mir, das ist halt auch eine arge Zuschreibung. Aber eigentlich ist der Impuls deines Handelns und deiner mega Engagements die eigene sinnliche Erfahrung der Ungerechtigkeit, oder?
Ja. Ja. Ich habe einen wahnsinnigen Drang zu Gleichberechtigung, also in jeglicher Hinsicht. Ja. Ich bin ja auch nicht die typische Frau. Ja, also ich bin ja nicht das Mädchen von nebenan. Ich bin selber mit einer Frau verheiratet. Ja. Also ich kämpfe ja in meinem Leben doppelt und dreifach. Also mir werden eigentlich von Beginn weg 1000 Steine in den Weg gelegt, ja, weil halt natürlich, es gibt homophobe Leute. Es gibt Leute, die wollen mit mir kein Interview führen aufgrund dessen, weil ich mit einer Frau zusammen bin, weil sie nicht wissen, was sie fragen sollen bei mir. Ja. Also nicht nur, dass ich eine Frau bin und für die Gleichberechtigung mich einsetze, sondern auch, weil ich mit einer Frau zusammen bin. Ich kämpfe für Gleichberechtigung in allen Linien. Ein gutes Beispiel ist, wir haben absolute Wunschkinder, 2 wunderbare kleine Buben, mittlerweile knapp 4 und 2 Jahre alt, und diese Kinder haben uns knapp 10.000 Euro gekostet. Ja, was ja auch okay ist, weil viele gehen ja auch ins Kinderwunschzentrum. Ja. Aber in erster Linie ist es so, dass heterosexuelle Paare die Möglichkeit haben, davor zu probieren. Und das über Jahre. Ja.
Ja.
Und mal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Und dann in zweiter Instanz wird dann eben ins Kinderwunschzentrum gegangen. Aber manche können sich diesen Prozess gar nicht leisten. Wir hatten das große Glück, es hat wirklich schnell funktioniert. Das heißt eh nur 10.000 Euro. Aber viele investieren dort Hunderte von tausend Euro und es funktioniert nicht. Und ich fände es nur fair, weil es halt dann auch gleichberechtigt ist, dass zumindest 2 bis 3 oder 2 bis 5 Versuche einfach finanziell unterstützt werden. Dass man einfach da wirklich die Gleichberechtigung hat. Weil wir haben nicht die Möglichkeit, dass wir einfach einmal probieren, wir müssen dorthin. Es geht gar nicht anders. Und es ist in allen Ebenen die Gleichberechtigung. Da muss man halt natürlich schauen, was jetzt am wichtigsten ist. Am wichtigsten ist natürlich jetzt einmal, dass die Frau einmal dem Mann gleich kommt. Und dann kann man weiterschauen, weil bevor das nicht ist, glaube ich, haben wir sowieso keinen Sinn, irgendwas weiterzumachen.
Ja, aber mich würde interessieren, vielleicht auch noch, vielleicht hast du da einen Tipp auch für die Leute, die uns zuhören, weil es gibt ja Menschen, die diskriminiert werden, abgewertet werden, benachteiligt werden, hinten angehalten werden. Das ist dir persönlich passiert, aber auch in deiner Geschlechterzuschreibung und in deiner Geschlechterrolle. Aber du strahlst, du bist mutig und du fettest. Ja? Also das finde ich ja etwas, was auch mich fasziniert. Das ist ja das, was ich versuche und wir als Organisation Volkswehr versuchen. Was ist der Turn, dass du das machst und nicht resignierst? Hast du da eine Begründung dafür? Einfach zu sagen, ich lasse mir es nicht gefallen?
Es ist eine Lebensaufgabe irgendwo. Also jeder Mensch braucht so gewisse Ziele im Leben. Und ich bin halt der Meinung, dass du halt dir immer Ziele setzen sollst im Leben, die fast unerreichbar sind, weil du arbeitest dann ständig dran. Und der Weg zu diesem Ziel ist eigentlich das, was dich glücklich macht irgendwo. Und diese Hürden zu bewältigen, diese Steine, die mir im Weg gelegt worden sind, ja, jeden Stein, den ich da bewältige, ist für mich eine absolute Glückssträhne. Und ich glaube, die Gleichberechtigung ist so ein Thema, das sich sicherlich nicht in den nächsten, sage ich jetzt mal, 100 Jahren wirklich auf Gleichstand bringen wird, sondern wir sind diejenigen, die daran arbeiten, dass unseren Kindern oder wenn wir mal eine Tochter bekommen sollten, vielleicht einfacher hat und das weitergeben können. Und das ist so mein Ansporn, weil was ist meine Aufgabe im Leben? Ich kann ja nicht nur Social Media Content Creatorin sein, ja, was super cool ist, ja. Aber ich möchte halt auch ein bisschen was sinnhaftig dahinter irgendwas machen können, wo ich sagen kann, ich habe mich dafür eingesetzt, ich trage dazu bei, dass sich hier wirklich was verändert und das ist halt mein Ziel.
Also sie das auch nicht in Gefallen zu lassen und auch darin, so wie das verstehe, Glück zu schöpfen und auch gestärkt zu werden und etwas zu schaffen. Ich denke mal, also es gibt schon Parallelität, weil einerseits, also ich bin sehr früh zum Beispiel im Vergleich zu dir, also auch politisch aktiv geworden bei Amnesty International und dann auch bei der Solidaritätsbewegung gegen das Apartheid-Regime und so weiter. Und das hat mir immer beschäftigt mit denen und das habe ich als unerträglich empfunden, die Ungerechtigkeiten, die Menschenrechtsverletzungen. Aber es ist nochmal ein Unterschied, weil ich aus der Position eines Weißen und Mannes spreche und habe dann sehr früh Beauvoir gelesen, ne, das andere Geschlecht, was mir so mit 18, 19 also extrem natürlich in Bann gezogen hat, also zu sehen aus der Position des Mannes, was da passiert an Ungerechtigkeit, Geschlechterkonstruktion, das ist ja Wahnsinn. Also das sind so die Punkte, wo ich heraushören wollte. Also du erlebst es auch ganz reflektiert, die Position, die dir zugeschrieben wird, auch die Geschlechterrolle und dann auch nur in deiner Partnerschaft sozusagen die nächste Diskriminierung und dann mit den Kindern die übernächste. Also insofern finde ich es toll, den Mut und die Beharrlichkeit und auch darin, sich zu stärken, wenn wir was schaffen im Kampf. Dann würde ich vorschlagen, dass ich überleite zum zweiten Thema, das wären so diese Rollenbilder und auch die Zuschreibungen, die Familienbilder. Und wir haben im letzten Pfenninger Trifft-Format Leute auf der Straße befragt und die haben uns dann Inputs geliefert und diesmal haben wir geschaut, was spielt es im Netz ab. Und wir haben die vorher gefragt vom Gespräch, ob du nicht etwas mitnehmen könntest. Das ich, wir werden es jetzt hören, ganz schön heftig finde und vielleicht hören wir in die Kommentare rein.
Die armen Kinder werden ohne Vater groß.
Eure Kinder brauchen einen Vater, das ist Gottes Wille.
Das ist abnormal. Abnormal. Gott wird euch dafür bestrafen.
Deshalb hat man im Zweiten Weltkrieg solche Kreaturen wie euch abgeschafft.
Ja, eben das Spooky, dass man den Wahnsinn Raum gibt, aber es verschlägt einem ja den Atem, wenn man das hört. Wir sind ja immer wieder mit denen konfrontiert. Wie gehst du mit denen um?
Für mich bedeutet das eigentlich nur, wie soll ich sagen, diese Leute sind sehr, sehr traurig im Leben. Also ich bin ein sehr glücklicher Mensch, ich habe sehr viel erreicht in meinem Leben. Natürlich, ich habe auch Up und Downs und diskutiere und lasse Sachen fallen, die nicht in Ordnung sind. Aber diese Menschen sind wo gefangen, wo sie die ganze Zeit einen Neid haben auf jemanden anderen und sich verstecken können. Mhm. Ich lasse das wirklich, wirklich nicht an mich an. Also viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, denen geht's aufgrund dieses Hasses wirklich nicht gut. Mobbing, ja, vor allem jungen Leuten, ja, das führt bis zu Selbstmord, ja, dieses Mobbing ist wahnsinnig, wahnsinnig gefährlich. Die wissen gar nicht, was sie verursachen bei einem Menschen, der nicht stabil ist. Ich kann von Glück sagen, dass ich wirklich eine stabile Person bin. Ich weiß, was ich habe, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich erreichen möchte und das lasst mich von, sei jetzt einmal solchen Leuten, die mir eigentlich im Grunde wahnsinnig leid tun, meinen Weg nicht verhindern. Mhm. Es bringt mich dazu, noch mehr Bewegung zu erschaffen, etwas zu kreieren, was mich drüber stehen lässt. Ja, wäre ich jetzt eine Person, die wahnsinnig depressiv ist und sich dann nur solche Kommentare reinzieht, dann ist das was anderes. Aber ich habe eine wahnsinnig starke Community, die hinter mir steht, eine sehr starke Familie, die hinter mir steht. Solche Leute können einen dann nur wirklich leid tun, weil ich glaube nicht, dass die wirklich wissen, was es bedeutet, zufrieden und glücklich zu sein im Leben. Mhm. Weil erst wenn du das erreicht hast, ist dir das Leben anderer, wie sie das Leben, vollkommen egal. Ja. Weil ich urteile nicht über jemanden anderen und denke mir, boah, wie schaut denn der aus? Oder weißt, dieses Urteilen über jemanden anderen habe ich schon als Kind nicht gemacht.
Aber du verortest faktisch diesen Hass in der möglicherweise glücklosen Identität der Personen. Ne? Dass sie
das muss so
einfach
sein.
Unzufrieden sind und dann
absolute
hinhauen
Lehre.
Und ihre Unzufriedenheit nach außen tragen durch Aggression. Ne? Mhm.
Die größte Größe ist es eigentlich, wenn du jemandem Bestätigung gibst. Wenn man jemanden wirklich, wirklich bestätigen kann in dem, was er tut, was er ist und wie er sein Leben lebt. Und das, was diese Hasskommentare verursachen, zeigt einfach nur, was der Lebensstil dieser Leute ist. Mhm. Und das kannst du nicht weiter als nur in einer Schublade stecken, sagen, gut, noch so ein Kerl oder Typ oder wer auch immer, der sein Leben nicht im Griff hat. So mache ich das. Und natürlich, ich mache dann Comedy-Sketches draus, weil natürlich ich mir denke, das lasse ich dann auch nicht auf mir sitzen. Mhm. Ja? Mhm. Und da trauen sie sich dann gar nicht mehr, irgendwas zu sagen. Also auf solche Reaktionen, wenn ich, sage ich mal, einen Sketch daraus mache, sind wirklich kaum Hasskommentare darunter, weil sie sich wirklich dann gar nicht mehr trauen, was zu schreiben. Weil sie nur angefeindet werden von meiner Community.
Ich glaube auch, dass das ein ganz zwingender Grund ist, dieses Hinhauen auf anderen, das entspringt in der eigenen Unzufriedenheit. Ich denke mal, mit denen wir uns als Volkshilfe auseinandersetzen und in der Sozialarbeit, also wie kommt das in die Welt? Nicht? Weil wir können ja sehen, in der Entwicklungsphilologie, also dass Kinder eigentlich grundsätzlich immer frei aufwachsen, aber in einer asymmetrischen Gesellschaft werden natürlich auch Menschen sehr früh getriggert von dieser Ungleichbehandlung, oder? Und erlernen fast, also die Ungleichbehandlung oder das, was anderes nicht sein darf. Ne? Also ich erinnere an die letzte Frauenministerin, die sagt, ihr Leitbild ist auch Vater, Mutter, Kind. Ne? Also das sind ja ständige Dinge, die uns begegnen, wo einfach Vorschreibungen, Zuordnungen einfach versucht werden einzupflanzen in die Gesellschaft, die dann aufgenommen werden oder Vorurteile. Also ich denke, im kleinen Kinderbereich gibt es die Vorurteile selten anzutreffen, die von Kindern abstammen. Da wird gespürt, egal welche Farbe, Hautfarbe, wie schlecht es ist.
Ja, ja.
Und durch diese asymmetrische Gesellschaft und durch die Benachteiligung der Frau, die halt sehr früh eingeübt werden muss, entsteht dann auch der Hass auf andere, die sehr anders sind. Falten, siehst du das ähnlich?
Ich sehe es so, dass es in unserer Aufgabe als Eltern liegt, unsere Kinder so zu erziehen, dass Hautfarbe, Geschlecht und was auch alles da dazugehört, keine Rolle spielt. Mhm. Also ich sehe es nur bei meinen Jungs, ja, oder vor allem auch bei den Kindern im Kindergarten, die haben keine Betrachtung drauf, dass du jetzt mit einer Frau zusammen bist oder dass du eine Frau bist und einen Traktor fährst, weißt. Das ist für die ganz normal, weil sie es nicht anders kennen. Und dann kommt irgendwie so ein Erwachsener daher und meint halt, ja, das ist aber nicht normal. Mhm. Ja, ich lasse nicht zu, dass mein Sohn jetzt sich die Fingernägel rosa färbt oder nicht färbt, sondern lackiert. Mhm. Ja. Wir verursachen das. Ja. Unsere Großeltern haben das verursacht. Unsere Eltern vielleicht haben das verursacht. Und es gibt dennoch noch Leute in meiner Generation, die das auch nochmal verursachen. Mhm. Aber wesentlich weniger. Was man jetzt natürlich vermehrt spürt, vor allem dieser absolute Rechtsruck, der passiert, dass natürlich die ganzen, die halt sich immer versteckt haben, ja, ganz weit unten sich nicht geäußert haben, aber immer dieser Meinung, ja, oder dieses, sage ich jetzt mal, dieses Denken hatten, jetzt plötzlich rauskriechen und sagen, ja, ich denke genauso und machen halt die anderen fertig. Und wenn man zurückblickt, ja, war eigentlich ein Streit, kann immer dazu führen, dass zum Beispiel jetzt ein Krieg ausbricht. Ja. Ja, also Meinungsverschiedenheiten, Religion, ja, Unterschiede der Hautfarbe, das hat immer dazu geführt, dass irgendwo ein Krieg ausgebrochen ist. Und die Leute kapieren nicht, was da gerade vor sich geht eigentlich, wenn wirklich sowas passieren sollte. Ja, wenn andere Leute über Leute schüren. Mhm. Hast du den Film Die Welle gesehen? Ja. Ja, okay. Den habe ich, glaube ich, das erste Mal mit, ich weiß nicht, vor 15 Jahren, ich weiß nicht, wie alt er ist, gesehen, ja. Aber das demonstriert einfach so wahnsinnig, wie beeinflussbar Menschen sind, dass sie kein eigenes Denken haben, manche. Und da muss ich dann schon sagen, Leute, die gegen den Strom schwimmen, haben dann eigentlich einen wirklich guten Weg, dort rauszugehen. Ja, weil sonst sind sie im Strom gefangen und sind derselben Meinung. Ich meine, so ist der Zweite Weltkrieg entstanden. Ja, und es gibt nach wie vor Leute, die das für gut heißen, ja, wo du dir den Kopf greifst und die wissen einfach nicht, was sie damit verursachen, wenn ein absoluter Rechtsruck hier passiert. Was uns als Gesellschaft für gleichgeschlechtliche Paare passiert. Ja, keine Ahnung.
Aber ich denke mal, dieser Volksaufstand des rechtsextremen Populismus, der nicht nur in Österreich, sondern global momentan leider mehr als erfolgreich ist, die setzen, glaube ich, genau bei dem Punkt an, was du vorher besprochen hast, bei den Unzufriedenheiten, also bei den Gefühlen von Menschen, die vielleicht da durchaus berechtigt sind, aber sie werden sozusagen instrumentalisiert von diesen extremen Rechten. Mhm. Und ich finde, interessant ist, und ich glaube, dass da auch eine mögliche Methodik liegt bei uns, dass sie ja sogar manche Parteien freiheitlich im Namen haben, aber eigentlich die Unfreiheit wollen. Ne? Das heißt, es ist ja nicht so, dass wir vorschreiben wollen, weder du noch ich, wie man zu leben hat, was das richtige Leben ist, ob man das in einer Paarbeziehung hat oder nicht, ob das Gleichgeschlecht ist oder nicht. Aber sie, obwohl sie auf der Vorderbühne vorgeben, wir sind die Freiheit und wir wollen das nicht, arbeiten sie nur mit Zwang. Ne? Also indem sie vollkommen reaktionäre Familienbilder versuchen, als natürlich zu machen.
Genau. Sagen wir es so. Mhm. Vernunft steht nicht dafür, dass du einem Menschen etwas aufdrängst. Eine Vernunft ist etwas, wo du einen Menschen so sein lässt, wie er sein möchte. Erst dann kann er sich etablieren, dann kann er das Beste aus sich herausholen. Mhm. Würde jeder Mensch das tun, was er wirklich gerne machen möchte, glaube ich, würde es diesem Planeten ganz anders gehen. Mhm. Ja. Ich habe mich politisch, wollte ich mich nie oder werde ich mich auch nie einmischen. Jeder.
Aber es ist voll politisch, du bist das extrem politisches Subjekt.
Eigentlich schon. Na, schon. Ja, aber ich bin weder Farbe noch
so,
irgendwas.
Ja, Partei,
ja.
Also, jetzt zugehört.
Ja, ich bin für die Vernunft. Ich bin für das vernünftige Denken aller Menschen. Ja, vor allem die grundsätzlich nie gleichberechtigt waren. Und wir werden jetzt natürlich noch länger brauchen, dorthin zu kommen, weil alles sich in eine Richtung entwickelt, was wir nicht erwartet hätten. Und dann werde ich nicht still sein und sagen, ja, macht's was wollt.
Aber was mir auffällt, weil Vernunft, also grundsätzlich glaube ich auch, dass das ganz ein wesentlicher Aspekt ist, dass man das durchdringen auch, also wo du sagst, dass du das auch über die Ratio sozusagen durchdringst und auch die Differenzen siehst, aber ich glaube immer mehr, dass es wichtig ist, auch diese Gefühlswelt dazu zu holen, weil wenn ich anknüpfe, nicht am Beginn, wie du das erlebst hast, als Frau im Baseball nicht einmal spielen dürfen und den Schläger in die Hand nehmen, dann als Frau spielen dürfen, aber eigentlich nur einen Jogginganzug zu kriegen. Zwei Wochen lang. Also was ich noch hinaus will, ob wir das nicht versuchen müssen, in unserem Engagement zu koppeln. Also die Vernunft, also zu verstehen, was da passiert und gleichzeitig aber auch die Gefühlslage mitzunehmen, weil das stärkt die. Also ihr erlebt diese auch aus der Sinnlichkeit, diese Leidenschaft, das Engagement, was auch lustvoll auch sein kann. Es ist ja lustvoll, ein guter Mensch zu sein. Ich weiß nicht, ob das lustvoll ist, nur schlecht organisierter und böser Mensch zu sein. Und ich glaube, dass wir wahrscheinlich über die Vernunft, die ja sehr angegriffen wird, auch die Gefühlslage dazu zu geben, die Emotionen, um die Menschen zu erreichen, oder? Um mehr Gleichheit herzustellen. Weil das ist so bei dir augenscheinlich, hätte ich jetzt so gemeint, nicht? Über Vernunft und Emotionen dich zu engagieren.
Ja, weil natürlich kannst du das, was mir passiert ist, könnte ich auch ganz anders aufnehmen. Mhm. Ich könnte mich vergraben und könnte sagen, ich bin fertig mit der Welt. Ich nehme dieses Gefühl her, dieses negative Gefühl, und verwandle es in etwas Gutes. Und das habe ich, es hört sich jetzt pervers an, aber jedes schlechte Gefühl, das man hat im Leben, kann man in etwas Positives umwandeln. Und diese Energie, die du hast, und jeder Mensch hat eine wirklich starke Energie, um etwas voranzubringen. Und wenn du das nun mal entdeckt hast, kannst du auch sehr viel erreichen damit. Ja. Und ich setze es halt dafür ein, dass wenn solche Dinge passieren, dass ich dieses Gefühl nehme und sage, okay, mir geht es jetzt einmal nicht so lahm damit. Ja. Ich denke wirklich darüber nach, wie kann ich das in was Positives umwandeln? Wie kann ich diese Energie, die ich jetzt negativ habe, umwandeln?
Das ist, finde ich, perfekt zu dem Thema, was mir als drittes überlegt habe, der Humor, weil du das jetzt irgendwie auch auflegst. Du hast ja da auch was mitgebracht als Möglichkeit jetzt einzuspielen, um darüber reden zu können, weil mir fasziniert der Humor und der Umgang, so wie du strahlst und wie du mit dem Hass eigentlich umgehst.
Jedem Statement-Video bekomme ich die lustigsten Hasskommentare. Bei diesem Video hier:
Was bist du eigentlich? Und das wollte ich einmal ganz kurz aufklären.
Behauptet einer, dass das Samenraub ist, wenn zwei Frauen schwanger sind oder schwanger werden wollen. Das ist absolut richtig und er hat uns erwischt. Und wir zeigen euch jetzt, wie wir das angestellt haben. Und, hast du es gefunden? Schatz, schau mal. Abgefüllte Samen.
Wirklich?
Ja.
Na, wir wollten eh schon länger Kinder.
Ja, aber hast du auf den Preis geschaut?
Naja, für die kleine Menge ist es schon teuer.
Steck's einfach ein.
Steck's einfach in deine Tasche ein.
Aber
Schatz, willst du jetzt Kinder?
Ja, schon, aber...
Naja, ich stelle mich vor dich hin, ich schaue, dass keiner kommt und du steckst das einfach in die Tasche.
Du weißt schon, dass wir jetzt gerade Samen rausgegangen haben.
Als würdest du uns je irgendwer vorhalten.
Gut gemacht.
Ich finde es mehr oder cool, wie vieles von dir, die Samenräumerin, ich finde es echt herrlich,
wie
du das umdrehst.
Es war wirklich so, wie wir es gespielt haben, so war es beim Biel um die Ecke.
Ja. Aber das ist doch ein unglaublich starker und ein außergewöhnlicher Umgang. Jetzt machst du das ja auch professionell, aber es ist ja etwas, was uns alle helfen könnte, den Humor zu finden. Ich glaube, im jüdischen Bereich wird ja oft der Humor angenommen, um Stärke zu kreieren, zu fragen, um Antworten zu finden, und das lebst du sehr stark. Wie begründest du das? Ist das so einfach gegeben schon in deiner Entwicklung oder setzt du das bewusst ein?
Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so einen Humor haben kann, um ehrlich zu sein. Für mich,
bevor du dich selbst gehört hast.
Ja, nein. Ich war in der musikalischen Schiene, ich war immer sehr seriös. Also im Sport war ich immer schon sehr seriös und war immer konsequent und hatte natürlich lustige Zeiten auch. Und dann in der Musik, wenn man meine Musik kennt, ich bin sehr melancholisch, ich sehr, sehr, sage ich jetzt einmal, nachdenkliche Texte und so. Und ich war eigentlich immer ein lustiger Mensch. Konnte es aber nie in den Songs umsetzen, nicht so richtig. Und irgendwann einmal habe ich alle meine, sage ich jetzt einmal, Eigenschaften habe, die ich als Mensch habe, ja, probiert in verschiedene Tools einzupacken. Und der Humor ist mir dann durch diese Videos einfach wirklich passiert. Und dann haben die Leute gemerkt, ah, Virginia Ernst kann ja auch lustig sein. Yeah. Hat übrigens meine Frau auch gesagt, so quasi, ach, du kannst ja auch lustig sein. Und da versuche ich halt diese Schiene rüberzubringen, dass du alles im Leben mit einem gewissen Humor nehmen musst. Weil Lachen hilft so viel und es ist so schwierig eigentlich, das Schwierigste ist es, Menschen zum Lachen zu bringen. Vor allem Österreicher. Da musst du selber lachen, aber es ist so. Also,
ich habe eine Situation damit.
Österreich ist, ich war in vielen Ländern, in sehr vielen Ländern, aber die Österreicher haben einen ganz eigenen Sinn für Humor, einen sehr coolen Sinn für Humor, aber sie lachen nicht über alle Witze. Ja. Mhm. Und vor allem sie zum Lachen zu bringen, ist ganz, ganz schwierig. Und das ist eine der größten Gaben, die man haben kann, wenn man Leute zum Lachen bringt. Weil du kannst dir nicht vorstellen, in den letzten 3 Jahren, wo ich das wirklich professionell gemacht habe, mir haben so viele, vor allem Frauen, geschrieben, was ich bei ihnen mache, dass ich sie zum Lachen bringe, dass ich ihnen zu einem anderen Denken verhelfe, ja, dass ich sie stärke in dem, wie sie sind und dass vor allem diese Videos sie so zum Lachen bringen, das haben sie jetzt wirklich gebraucht in so einer Zeit und das stärkt einen nur noch, weil Lachen ist wirklich das Ventil, dass es dir gut geht. Mhm. Ja, wenn du lernst, wirklich immer zu lachen und die Dinge positiv zu sehen und mit dir einen gewissen Humor, glaube ich, hast du eine gewisse Leichtigkeit im Leben. Das habe ich auch lernen müssen. Mhm. Und das probiere ich halt auch in meinen Videos irgendwo darzustellen. Ja.
Also Lachen generiert Leichtigkeit da und Freiheit, oder? In dir, so wie ich das verstehe.
Ja, weil ich alle meine Eigenschaften oder Emotionen, die ich halt sehr prägsam habe an mir, wie eigentlich sehr nachdenklich zu sein. Ich bin ein wahnsinnig nachdenklicher Mensch, ein sehr sensibler Mensch, aber auch ein sehr lustiger Mensch. Ja. Mhm. Und diese Tools habe ich halt versucht, irgendwie in verschiedene... Ich hab gemerkt, ich kann nicht alles in die Musik stecken. Das geht nicht. Ich kann nicht komödiantisch auf der Bühne stehen. Mhm. Also dieses, was viele machen, ja, das war nicht meins. Ja. Und das Nachdenkliche kann ich zum Beispiel über unseren Podcast machen. Ja. Ja, dass die Gleichberechtigung, den Einsatz, den Willenstarken als Mannschaftssport kann ich über den Hashtag We Are machen. Mhm. Ja. Die melancholische Seite kann ich über die Musik machen und die komödiantische über meine Social Media Kanäle. Also ich habe wirklich versucht, auf jeder Ebene einem Menschen zu helfen. Mhm. Und sie helfen mir.
Ja.
Und das ist das große Glück.
Ich finde es spannend, weil das ist eine Parallele einerseits zu uns als Organisation, dass wir natürlich versuchen, also Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Gemeinsamkeiten, Solidarität versuchen halt zu verbreitern, versuchen wir auch auf verschiedenen Kanälen oder mit verschiedenen Zielgruppen zu arbeiten. Und in der Sozialarbeit ist es ja auch ein Tool, dass wir über professionelle Beziehungen, über Nähe herstellen. Ich bin eine dagegen, dass man sie abgrenzt nicht der Sozialarbeit, sondern für mich ist es ja Verbundenheit, zusammenarbeiten und nicht adressieren und aus diesen heraus Wege zu finden, um gestärkt zu werden und die Herausforderung des Lebens anzunehmen und ein Stück weit auch sich zu befreien, ja, trotz benachteiligender Strukturen. Und du hast so viele unterschiedliche Wege eigentlich für dich gefunden. Einerseits für dich in deiner Entfaltung, oder? Würde ich sagen. Und gleichzeitig aber auch schon sehr geschickt, verschiedene Gruppen anzusprechen und auch zu adressieren und sie zu stärken und ihnen Mut zu machen, oder? Kann man das so sehen?
Definitiv. Und es war ein sehr langer Prozess dorthin, weil ich bin jetzt mittlerweile 34. Ich habe angefangen damit mit 23. Also ich bin jetzt wirklich schon das 11. Jahr eigentlich in, sage ich jetzt einmal, eine Person des öffentlichen Lebens. Mhm. Mein Leben hat aber schon 1991 begonnen und seitdem setze ich mich eigentlich schon für diese Sachen ein. Unbewusst als kleines Mädchen, würde ich jetzt sagen, oder Rotzbur, so wie ich meine Eltern immer genannt haben, habe ich mich eigentlich immer für Sachen eingesetzt, für die Schwächeren eingesetzt. Es war sehr spannend, weil im Kindergarten ist einmal meine Mutter zum Gespräch eingeladen worden und meine Mutter hat schon geglaubt, okay, jetzt passiert irgendwas Schlimmes. Aber eigentlich wollten quasi damals noch die Kindergärtnerinnen sagen, dass ich jemand bin, der sich mit den schwächeren und auch behinderten Kindern hinsetzt und spielt. Also ich war nie diejenige, die sich jetzt mit den coolen Kids auf einen Buckel kaut hat, ja, sondern ich habe immer versucht, dieses Gleichgewicht zu finden, in Balance zu sein. Und das ist das, was du mit deinem eigenen Körper, was ich jetzt auch so ein bisschen mental swift, ja, du musst immer schauen, dass du alles in Balance hast, weil dann bewegt sich es eigentlich in eine richtige Richtung. Und wenn irgendwas überschwappt, so wie wir es jetzt in der Zeit befinden, dann ist es nicht mehr in der Balance.
Mhm.
Und deshalb sind wir in so einer Situation, wo wir halt jetzt sind.
Ja, finde ich auch cool, weil es mir fällt ein, wenn man mit feministischen Theorien sehr auseinandersetzt und da ist die Verkörperung ein Riesenthema und so wie du das erzählst, da schon als Kind sozusagen mit anderen, denen es vielleicht nicht so gut geht und nicht nur mit den coolen abhängen. Das finde ich eine tolle Geschichte. Und zum Schluss kommen, nach dem tollen Gespräch, danke dafür, würde ich dir noch gerne einladen. Was wünschst du dir? Oder wo siehst du Perspektiven? Was wollen wir noch erreichen? Das können wir schaffen, weil du sehr durchdrungen bist, auch in dem Gespräch, nicht nur in der Beobachtung deiner Person.
Also ich, in erster Linie wünsche ich mir, dass der Planet oder wo wir gerade leben, sich in einer Richtung entwickelt, wo wir alle keine Sorgen mehr haben müssen, dass jetzt irgendwas passiert. Mhm. Ja, also diese Angst muss weg. Dieser ganze Hass muss weg. Frieden, ja, was? Frieden, ja, ich meine, liebe deinen Nächsten, da will ich auch nicht so daherreden, sondern.
Auch den Fernsten.
Ja, auch den Fernsten, aber vernünftig sein. Die Menschen müssen vernünftig denken, was passiert in 10 Jahren, wenn es so weitergeht. Wohin entwickeln wir uns? Wir haben uns sowas Tolles die letzten Jahrhunderte aufgebaut. Mhm. Und dann kann man es so leicht vielleicht auch wieder zerstören. Und das hat doch gar keinen Sinn. Ja, also man muss sich selber mal bewusst werden, was ist der Sinn und Zweck des Lebens?
Mhm.
Ja, will ich jetzt nur Hass verbreiten und jemanden, den ich nicht laden kann, quasi fertig machen und dafür andere in denselben Container hauen? Nein, ich würde mir wünschen, dass die Vernunft einfach wirklich sich, also Vernunft, das ist vielleicht gar nicht Liebe, sondern wirklich die Vernunft eines Menschen, weil jeder kann vernünftig denken, dass der Hass weniger wird. Und ich werde auch meinen Teil dazu beitragen, dass das passieren wird.
Cool, ja, danke. Eine sozial gerechte, gleichberechtigte, ökologische Welt ist möglich.
Ich hoffe
es. Danke, genau. Wir fighten weiter. Danke.